Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Es gibt gute Nachrichten für den Klimaschutz, jedenfalls teilweise. Die Bundesregierung will mehr für Klimaschutz durch Naturräume tun, also etwa durch Wälder oder Moore. Das hat der Umweltminister heute bekannt gegeben. Wir sprechen gleich drüber, was genau. Und klären, unter welchen Voraussetzungen Deutschland seine Ziele für Klimafinanzierung einhält. Außerdem geht es in dieser Sendung um Lebensmittelverschwendung und darum, worauf Sie achten müssen, wenn Sie zum Beispiel einen Hund aus dem Ausland adoptieren wollen. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass Sie dabei sind. Was wird diese Bundesregierung konkret für den Klimaschutz tun? Union und SPD müssen dafür im ersten Jahr ihrer Amtszeit ein wirksames Klimaschutzprogramm vorlegen. Dazu sind sie gesetzlich verpflichtet. Und es dürfen nicht irgendwelche Absichtsbekundungen mit Fantasiezahlen sein, sondern die Klimaschutzwirkung muss nachprüfbar sein. Theoretisch hätte die Bundesregierung bis März Zeit dafür. Umweltminister Carsten Schneider, SPD, will das Projekt aber schon bis Jahresende über die Bühne haben, weil ihm für seinen Themenbereich die Landnutzung ein Gerichtsurteil im Nacken sitzt. Heute Vormittag hat er vorgestellt, was er in seinem Zuständigkeitsbereich noch draufsatteln will. Katharina Thoms aus unserem Hauptstadtstudio hat sich das für uns angeschaut. Katharina, der Werkzeugkasten des Umweltministeriums im Landnutzungssektor, das ist ja das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Das soll jetzt weiterentwickelt werden. Wie genau?
Man will sich in diesem weiten Feld natürlicher Klimaschutz konzentrieren auf drei Hauptbereiche, also auf die Moore, auf den Wald und auf die Böden. Und man möchte da auch Förderprogramme auflegen oder die jetzt endlich an den Start bringen vielmehr. Insgesamt will die Bundesregierung für das gesamte Programm natürlicher Klimaschutz mehr Geld ausgeben. Bis 2028 sollen insgesamt mehr als 4 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Das hat Umweltminister Carsten Schneider gesagt. Aber man muss auch sagen, er hat auf der Pressekonferenz heute Vormittag auch Erwartungen gedämpft. Denn das Ziel ist ja, der Wald, die Landwirtschaft, die soll eigentlich ja als CO2-Senke funktionieren. Also es soll mehr Kohlendioxid speichern, als wir eben insgesamt ausstoßen. Das soll uns helfen bei der Klimaneutralität. Und da sagt der Umweltminister, das wird so schnell nicht funktionieren, wie wir uns das gedacht haben, wie es eigentlich auch vorgeschrieben ist im Klimaschutzgesetz. Er hat es als nicht so dramatisch hingestellt, weil er sagt, in der Gesamtrechnung der Sektoren, naja, da kommen wir schon noch dazu, zu unseren Zahlen. Und der erneuerbare Energienbereich, der würde uns ja da helfen. Wir hören kurz rein.
Diesen Pfad müssen wir beschleunigt weitergehen. Das ist mein klares Ziel und so sehe ich auch die Beschlussfassung, die wir so im Koalitionsvertrag aus der Regierung dazu haben. Und die langfristigen Bereiche, das ist im Landnutzungssektor, ist es am schwierigsten und dauert es auch am längsten, aber ist auch am nachhaltigsten.
Also für ihn ist es klar, man muss die Zwischenziele übersehen, damit man am Ende 2045 klimaneutral werden kann.
Spannend, ob das dann rechtlich hinhaut. Der wichtigste Aspekt beim natürlichen Klimaschutz ist die Wiedervernässung der Moore. Hat sich schon die Ampelregierung vorgenommen? Was plant die Regierung konkret, um zu stoppen, dass da weiter CO2 ausgestoßen wird, beziehungsweise sie wieder CO2 speichern zu machen?
Also das Ehrgeizigste, was ich da rausgehört habe, ist, dass man das Förderprogramm, was eigentlich schon geplant war, jetzt wirklich dann mal auflegen will für die Wiedervernässung der Moore. Das soll schneller starten. Ansonsten bleibt man dabei, dass es freiwillig sein soll. Das hat der Umweltminister nochmal betont, wenn Landwirte umsteigen auf eine andere Art der Bewirtschaftung, damit die Moore eben auch wieder vernässt werden können und man sie trotzdem weiter bewirtschaften kann. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was man da anbauen kann. Er will Überzeugungsarbeit leisten und Anreize für Landwirte schaffen, weil klar ist, wenn man nur Schutzgebiete wieder vernässt, das reicht einfach nicht. Und ansonsten verweist man auf die Moorschutzstrategie, die ja die Ampelregierung schon aufgelegt hat. Also zum Beispiel will man auch Photovoltaik auf Moorböden möglich machen. Klar ist auch, das steht drin in den vielen, vielen Seiten, das wird teuer und wenn es gut läuft mit den Anreizen, dann deutet sich schon an, das wird auch knapp, weil bis 2027 ist es dann erstmal finanziert, aber danach will man es prüfen, wie man denn noch mehr Geld kriegen kann.
Der Wissenschaftliche Beirat für natürlichen Klimaschutz hatte ja ein konkretes Wiedervernässungsziel vorgeschlagen. Ich höre da jetzt keine konkreten Zielpfade raus, oder?
Nicht wirklich. Also was drin steht, ist für jeden Bereich, wie viel Treibhausgasemissionen man zu den bestimmten Zwischenzielen 2030, 35 und so weiter 2040 einsparen will. Also insgesamt sollen eben 70% der Treibhausgasemissionen in den Mooren sozusagen eingespart werden aus diesem ganzen Klimaschutz, Naturschutzbereich. Aber Jahreszahlen, bis wann man wie was vernässt haben will zum Beispiel, die stehen nicht drin. Und das hatte ja eben die Umwelthilfe mit ihrer Klage, Sie haben es erwähnt, schon eigentlich als viel zu wenig ehrgeizig angemahnt. Und auch das hat sie heute schon wieder gesagt und hat gesagt, also wir hören da jetzt nichts raus, was irgendwie ein jahresgebundenes Ziel oder so sein könnte.
Schauen wir dann noch kurz auf den Wald, ebenso wichtig, um CO2 zu binden. Wie konkret wird der Umweltminister da?
Da geht es vor allem um den Waldumbau in Mischwälder von Nadelmonokulturen. Da will man eine andere Art der Holzbewirtschaftung. Man will auch da wieder fördern, Programme aufstocken. Ein Ziel ist, 10.000 Hektar im Jahr neuen Wald zu pflanzen und da einfach auch die Hürden, auch die rechtlichen Hürden niedriger machen. Aber auch da gibt es eine Zahl mit der Neuanpflanzung. Aber wie der Waldumbau genau funktionieren soll, da hat er eben darauf verwiesen, dass das eben alles sehr, sehr lange dauern wird und dass man da langfristig denken muss und dass man erstmal davon ausgehen muss, dass wahrscheinlich eher beim Umbau mehr CO2 ausgestoßen wird, bis dann der Wald auch wieder stabil gewachsen ist. Auch da gibt es, wie in dieser Bundesregierung viele, eine Idee, eine Kommission zu gründen, eine Zukunftskommission Wald soll es geben und die soll bis 2027 Ergebnisse liefern.
Auch wichtig heute Vormittag, die Bundesregierung hat erklärt, wie es um ihren Beitrag zum internationalen Klimaschutz steht, konkret die Finanzierung. Wie sieht's da aus im vergangenen Jahr? Hat die Bundesregierung ihr Finanzierungsziel erreicht?
Das hat sie. 6,1 Milliarden Euro Steuergeld hat der Bund vergangenes Jahr ausgegeben für Klimaschutz, vor allem im globalen Süden. Das Ziel waren ja 6 Milliarden. Man hat es für in Ländern Afrikas ausgegeben, zum Beispiel Mosambik oder Südafrika oder Südostasien viel Geld, um die Landwirtschaft umzustellen, um die Ökosysteme zu stützen und eben aber auch für Klimaanpassung. Und insgesamt hat man mehr als 11 Milliarden Euro ausgegeben aus Deutschland. Also man hat mit dem öffentlichen Geld auch über Förderprogramme zum Beispiel noch mehr private Investitionen auch gefordert. Das sieht also erstmal gut aus. Aber eben das war das Jahr 2024, also letztes Jahr.
Ja, gucken wir voraus. Wie wahrscheinlich ist, dass Deutschland weiter seine Klimafinanzierungsziele wird einhalten können?
Das wird sehr, sehr schwierig. Das hat auch der Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit schon angekündigt, weil eben gespart werden muss und jetzt schon klar ist, dass Wirtschaftszusammenarbeitsministeriums gekürzt wird und da kommt eben das meiste Geld her.
Wenn man so massiv Mittel aus der Entwicklungszusammenarbeit herauszieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an anderer Stelle kompensiert wird, sehr gering. Natürlich bleibt eine solche massive Kürzung im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit nicht ohne Auswirkungen. Wer das glaubt, gibt sich eine Illusion hin.
Und damit ist auch klar, die internationalen Versprechen, die Deutschland da gegeben hat, die werden wahrscheinlich gerissen werden.
Katharina Thoms aus unserem Hauptstadtstudio, danke für diese Informationen und Einschätzungen. Entbürokratisierung, das ist gerade ein Stichwort in der Bundesregierung, aber auch in Brüssel. Weniger Auflagen, um es der Wirtschaft einfacher zu machen, was in vielen Bereichen auch absolut sinnvoll sein kann. Teilweise verbergen sich hinter dem Stichwort Bürokratieabbau aber auch Versuche, Umweltschutzregeln zu schleifen. Und das, obwohl ein neuer Bericht der EU-Umweltagentur zeigt, der Natur in der EU geht's gar nicht gut. Katrin Schmidt berichtet.
Die Europäische Umweltagentur spricht eine deutliche Warnung aus. Europa stehe vor einer dramatischen Verschlechterung von Natur und Lebensräumen. Die biologische Vielfalt gehe weiter zurück. Ein Drittel Europas leide unter Wasserstress, also einem Mangel an Süßwasser. Und Europa ist der sich am schnellsten erwärmende Kontinent der Welt. Dies alles bedrohe auch die Sicherheit, Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit Europas, die von den natürlichen Ressourcen abhängen, schreiben die Experten in ihrem alle 5 Jahre erscheinenden Bericht, den das ARD-Studio in Brüssel einsehen konnte. Daraus gehen aber auch durchaus gute Nachrichten hervor. Die Europäische Union sei mit ihren Klimaschutzbemühungen weltweit führend und der Ausstoß klimaschädlicher Gase deutlich reduziert worden. Gleichzeitig hat sich dem Bericht zufolge der Anteil der Erneuerbaren am Energiemix seit 2005 verdoppelt. Das zeige, so die Chefin der Europäischen Umweltagentur Lena Ylä-Mononen, dass die EU über Wissen und Strategien verfüge, um den sich beschleunigenden Klimawandel und seine Folgen in den Griff Griff zu bekommen. Jetzt komme es auf entschlossenes Handeln an, etwa wenn es darum geht, die Emissionen in Verkehr und Landwirtschaft zu senken. Der Bericht aus Ihrem Haus ist die umfassendste Analyse des Zustands und der Aussichten für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit in Europa. Er stützt sich auf Daten aus 38 Ländern.
Katrin Schmidt berichtete, jedes produzierte Lebensmittel hat Ressourcen gekostet. Es wurde Arbeitskraft dafür aufgewendet, es anzubauen und zu ernten. Es ist Sprit verfahren worden, um den Boden zu bearbeiten und das Produkt zu transportieren. Es ist gegebenenfalls Dünger ausgebracht worden, vielleicht auch bewässert. Kurzum, Lebensmittel haben sowas wie einen ökologischen Fußabdruck, der ja auch einen Sinn hat, uns zu ernähren. Nur in Deutschland landen noch immer sehr viele Lebensmittel gar nicht im Magen, sondern in der Tonne. Heute beginnt eine Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Staatssekretär Markus Schick, der war heute Vormittag bei der Berliner Tafel zu Gast, beobachtet von Anja Nils, die mir jetzt zugeschaltet ist. Anja, vielleicht beginnen wir mal. Wie groß ist das Problem Lebensmittelverschwendung und was tut die Bundesregierung eigentlich dagegen?
Groß. Ja, 11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen im Abfall. Das ist nur eine Tonne weniger als noch vor 10 Jahren. Und der größte Teil, über die Hälfte nämlich, entsteht in privaten Haushalten. 75 Kilo werden weggeworfen pro Kopf pro Jahr. Fast die Hälfte davon wäre vermeidbar. Also das sind schon Zahlen. Im Handel, also bei den Discountern unter anderem, entstehen jährlich zwischen 300.000 und 500.000 Tonnen Lebensmittelabfälle. Das entspricht ungefähr 7% der gesamten Lebensmittelverschwendung in Deutschland. Und was tut die Politik nun dagegen? Ja, Lebensmittelverschwendung vermeiden steht im Koalitionsvertrag tatsächlich. Das muss da auch stehen, weil es ein UN-Ziel gibt, die Abfälle bis 2030 pro Kopf zu halbieren. Die Bundesregierung verfolgt also eine nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Und in dem Rahmen gibt es den Pakt gegen Lebensmittelverschwendung. Das ist eine freiwillige Vereinbarung, die das Landwirtschaftsministerium 23 schon mit Unternehmen des Groß- und Einzelhandels geschlossen hat, wo die sich verpflichten, ihre Lebensmittelabfälle zu reduzieren bis 50% bis 2030. Und das ist laut Staatssekretär Markus Schick vom Landwirtschaftsministerium ein großer Erfolg. Außerdem unterstützt das Ministerium die Tafeln. Damit werden die erstmal die Lebensmittelverschwendung bekämpft und den Menschen mit wenig Geld geholfen. Man unterstützt die Tafeln mit finanzieller Hilfe, mit Logistik, Digitalisierung, indem Plattformen zur Verfügung gestellt werden. Denn das Einsammeln der Lebensmittel ist ein Riesenaufwand. 265 Tonnen pro Jahr mit 70.000 Ehrenamtlichen. Das will also koordiniert sein. Außerdem setzt sich das Ministerium für gesetzliche Regelungen ein, betreibt Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel bezüglich des Mindesthaltbarkeitsdatums, damit klar wird, dass man die Lebensmittel nach Ablauf nicht unbedingt wegschmeißen muss. Es könnte aber auch steuerliche Regelungen geben, die das Spenden von Lebensmitteln für Handel und Hersteller günstiger machen. Denn auch auf Spenden muss Umsatzsteuer gezahlt werden. Deshalb ist Wegschmeißen für Unternehmen oft attraktiver. Da sagt aber das Landwirtschaftsministerium, ja, das ist die Sache des Finanzministeriums. Tafeln fordern so ein Rettungsgesetz.
Ja, ein Ansatz ist, weniger wegzuschmeißen, ein anderer ist, das Weggeschmissene auch zu verwenden. Wenn weggeworfene Lebensmittel wieder aus den Containern, zum Beispiel von Supermärkten, rausgeholt werden, nennt man das Containern. Da gab es schon Anläufe, auch das in Deutschland straffrei zu machen. Die SPD bringt das im Moment wieder aufs Tableau. Wie ist da insgesamt der Stand?
Es ist weiterhin strafbar, wird als Diebstahl gewertet, da die Abfälle rechtlich Eigentum des Marktes bleiben. Die Bundesregierung ist bisher nicht dafür, eine allgemeine Straffreiheit gesetzlich festzuschreiben. Stattdessen soll geprüft werden, ob die Richtlinien für Straf- und Bußgeldverfahren so ergänzt werden können, dass in den Fällen von Containern Verfahren dann eingestellt werden.
Lebensmittelverschwendung steht jetzt im Mittelpunkt der Aktionswoche. Auch der Auftakttermin bei der Tafel zeigt aber ja, es gibt auch viele Menschen, die sich Lebensmittel gar nicht leisten können. Lebensmittelarmut, ein zunehmendes Problem. Wie positioniert sich die Politik in dieser Hinsicht?
Das ist ein Riesenproblem. 3 bis 3,5% der Bevölkerung sind davon betroffen. Tendenz steigend. Das merken die Tafeln auch mit ganz langen Schlangen. Betonen aber immer wieder, dass ihr Angebot eigentlich nur ein Zusatzangebot sein dürfte. Inzwischen ist es für viele leider weit mehr als das. Politisch sieht sich hier das Bundeslandwirtschaftsministerium allerdings nicht in der Zuständigkeit, weil es zum Beispiel um eine Forderung nach Steuersenkungen geht. Aktuell gilt für die Lebensmittel in Deutschland ja 7%, für die meisten jedenfalls. Vorgeschlagen wurde schon mal eine Senkung auf 5%. Die Linksfraktion will die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ganz abschaffen. Da handelt es sich aber bislang nur um politische Vorstöße.
Und wenn wir vorausschauen auf die weitere Aktionswoche, was passiert da alles so?
Aktionen, Informationskampagnen, zum Beispiel zum Mindesthaltbarkeitsdatum, zu gut für die Tonne, da so heißt ja die Initiative, die informiert dann Schulen, zum Beispiel Kinder und Familien über den Umgang mit Lebensmitteln, einkaufen, lagern, zum Beispiel den Tipp, Freitag mal Restetag zu machen, Kartoffeln, Zwiebeln möglichst kühl und dunkel lagern, Käse in Butterbrotpapier, Pizza zum Beispiel, übrig gebliebene, wird in der Pfanne wieder knusprig. Wusste ich übrigens auch nicht. Darum geht es, damit man da so ein bisschen bewusster einkauft und isst.
Anja Nehls war das zur Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung, die heute startet. Vielen Dank. Wer ein eigenes Dach besitzt, der hat ideale Voraussetzungen, auch eigenen Strom zu produzieren und damit je nach Lösung extrem günstig das eigene Haus zu beheizen oder das eigene Auto zu laden. Also unabhängig von Preissprüngen am Strommarkt. Aber die eigene Solaranlage, die kann durchaus auch zu Konflikten führen, weil je nach Winkel und Ausrichtung möglicherweise NachbarInnen geblendet werden. Aber es gibt da Abhilfe, wie Ines Rutschmann berichtet.
Vor knapp 2 Jahren installierte der Nachbar von Arthur Gliwa eine Photovoltaikanlage. Er belegte alle 4 Dachflächen mit Solarmodulen. Nach Osten, Süden, Westen und Norden zeigen sie. Seither blenden den Niedersachsen von April bis September die nach Norden gerichteten Module der Anlage, wenn er sich in seinem Wohnzimmer aufhält.
Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Das ist nahezu damit vergleichbar, als wenn man direkt in die Sonne gucken würde. Und das Problem ist ganz einfach, dass diese Solarzellen eine Streuung verursachen und dadurch ganze Räumlichkeiten, das gesamte Wohnzimmer, der gesamte Essbereich beispielsweise abgedunkelt werden muss, um den überhaupt nur ansatzweise nutzen zu können.
Weil der Nachbar auf seine Kritik bisher nicht eingegangen ist, wandte sich Arthur Gliwa an Matthias Röper. Er ist Blendgutachter bei der Firma Sonnenwin. Gewöhnlich erstellt er Gutachten, wenn Photovoltaikanlagen in der Nähe von Flughäfen, Autobahnen oder Bahnstrecken installiert werden sollen. Dabei ist vorab zu prüfen, dass die Module den Verkehr nicht beeinträchtigen können. Regelmäßig melden sich bei Röper aber auch Privatleute, weil sie von Solarmodulen geblendet werden oder weil Nachbarn ihnen das vorwerfen. Grundsätzlich reflektiert die Glasoberfläche eines Solarmoduls das Sonnenlicht genauso wie jede Fensterscheibe. Zum Problem wird es in bestimmten Fällen, sagt Röper.
Die Geometrie muss stimmen, dass er stark blenden kann, aber auch die betroffenen Räumlichkeiten müssen zu den gleichen Zeiten regelmäßig genutzt werden, dass es dann dazu führt, dass sich eine Person extrem gestört fühlt. Und dass alles zusammenkommt, passiert nicht so oft. Aber wenn es passiert, dann ist es ein großes Problem, weil dann kann es wirklich erheblich stören.
Welche Einschränkungen hinzunehmen sind, legt bislang keine Norm fest. Die Arbeitsgemeinschaft Emissionsschutz von Bund und Ländern hält 30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro Jahr für zulässig. Bei Arthur Gliwa nennt das Gutachten deutlich längere Beeinträchtigungen. Er lässt es den benachbarten Solaranlagenbetreiber nun zustellen und hofft auf eine einvernehmliche Lösung. Damit es gar nicht erst zum Streit oder sogar einem Gerichtsprozess kommt, empfiehlt Gutachter Röper, eine Solaranlage noch in der Planungsphase auf ihre Blendwirkung abzuklopfen. Dazu hat er den Blendrechner entwickelt, ein kostenloses Online-Tool.
Wenn man ein potenziell problematisches Dach belegen möchte, so heißen Ost-West oder Nord, dann sollte man sich einmal die Nachbarschaft angucken. Gibt es dort Räumlichkeiten bei Nachbarn, von wo großflächig Sicht besteht auf meine Anlage, die ich bauen möchte? Und wenn ja, im Zweifelsfall einmal durchrechnen mit unserem Blendtool.
Stellt sich heraus, dass die Module Anwohner stark blenden dürften, kann trotzdem installiert werden. Dann sind aber entweder Module mit aufgerauten Gläsern zu kaufen, die weniger blenden, oder die Module sind mit einer Anti-Blendfolie zu bekleben. Diese lässt sich auch nachträglich aufbringen, wenn eine PV-Anlage erwiesenermaßen stark blendet. Die Module müssen dazu aber vom Dach geholt und anschließend erneut montiert werden. Die Folie besitzt eine sehr fein strukturierte Oberfläche und wird von der Firma Phytonics angeboten. Geschäftsführer Ruben Hünig erklärt.
Die Mikrostrukturen, die kann man sich vorstellen wie eine mikroskopisch kleine Gebirgslandschaft. Das heißt, die einfallenden Sonnenstrahlen treffen dann stets auf unterschiedlich ausgerichtete Facetten, was dazu führt, dass das reflektierte Licht in alle möglichen Richtungen gestreut wird. Eine spiegelnde Reflexion wie auf einer glatten Glasscheibe wird damit sehr effektiv verhindert und die reflektierte Helligkeit im Vergleich zum normalen Solarmodul auf etwa 1/100 des ursprünglichen Wertes reduziert.
Der Solarertrag verringert sich durch die Folie geringfügig.
Was Sie tun können, wenn Ihre Solaranlage NachbarInnen blendet, das berichtete Ines Rutschmann. Viele deutsche Tierheime sind gnadenlos überlastet. Gerade nach den Sommerferien haben viele Einrichtungen Alarm geschlagen. Zu viele Tiere, die mal eben abgegeben werden, weil man für die Sommerferien keinen Platz gefunden hat und sich jetzt spontan des Tieres entledigt. Immerhin, in Deutschland gibt es Tierheime, die sich kümmern, die Tiere versorgen, versuchen, ihnen wieder ein neues Zuhause zu vermitteln. Aber dass das nicht selbstverständlich ist, das kann man in klassischen Urlaubsregionen beobachten. Straßenhunde gehören in vielen Teilen Europas zum Bild. Und dann kommt ja schnell die Idee, oje, das arme Tier, das nehme ich mit. Wann das wirklich sinnvoll ist und was Sie dabei beachten müssen, das berichtet Daniela Siebert.
Die erste Herausforderung erscheint nur auf den ersten Blick banal. Woran erkenne ich, ob ein Straßentier wirklich ein Straßentier ist und nicht doch jemandem gehört?
Halsband und Chip kann man nicht als Standard voraussetzen. Ob es sich um ein Straßentier handelt, das ist tatsächlich für den Laien nicht so leicht zu erkennen. Vielleicht am Allgemeinzustand des Tieres, aber es ist eben so, dass im Ausland auch Besitzertiere frei auf der Straße rumlaufen. Das heißt, man kann im Grunde da nie ganz sicher sein, dass es vielleicht irgendwo eine Person gibt, die sich um das Tier kümmert.
Erklärt Lea Schmitz, Pressesprecherin beim Deutschen Tierschutzbund. Deshalb sei es sinnvoll, im Verdachtsfall einen örtlichen Tierschutzverein zu involvieren, der die Tiere über einen längeren Zeitraum beobachten und auch mit den Menschen in der Umgebung sprechen kann. Die beste Hilfe für Hunde und Katzen, die im Ausland auf der Straße leben, sind oft Geldspenden, betont sie, an Tierschutzvereine vor Ort, die diese Tiere kastrieren.
Die Kastration von Straßentieren ist quasi der einzige Weg, um langfristig etwas an der Situation der Tiere vor Ort zu verändern. Denn wenn ich nicht kastriere, dann kommen immer neue Jungtiere nach und das Leid der Tiere wird sich nicht ändern.
Ob aus der Ferne außer Geld auch Sachspenden wie Futter und Decken willkommen sind, das sollte man erfragen, empfiehlt Lia Schmitz. In Deutschland kann oft das Spendensiegel vom DZI dabei helfen, eine vertrauenswürdige Organisation für eine Geldspende zu finden. Für Tierschutzorganisationen im Ausland hilft es aktuell wenig. Lea Schmitz empfiehlt die Internetseite des Deutschen Tierschutzbundes zur Orientierung.
Wir haben zum Beispiel eine Auflistung von Vereinen, die im Ausland aktiv sind, die auch Mitglied sind im Deutschen Tierschutzbund. Ansonsten kann es helfen, sich die Arbeit des Vereins wirklich vor Ort anzuschauen oder zumindest darauf zu achten, dass der Verein eine Website hat, die sehr, sehr transparent darüber Auskunft gibt, wie der Verein arbeitet, wo die Gelder hinfließen.
Dass Privatpersonen ausländische Straßenkatzen hier bei sich zu Hause aufnehmen, dieses Modell empfiehlt ihr Verein derzeit nicht. Denn es gäbe auch in Deutschland Millionen Straßenkatzen, die noch unterversorgt seien, so Lea Schmitz, und Katzen könne man auch gut vor Ort helfen. Bei Straßenhunden sieht es anders aus. Hier vermitteln die Tierheime des Tierschutzbundes sehr gerne Vierbeiner, für die sie dann auch schon die Einfuhr, erste medizinische Untersuchungen und eine Quarantäne organisiert haben. Wer selbst oder über andere Akteure einen ausländischen Straßenhund zu sich holt, sollte die wichtigsten Importregeln kennen.
Innerhalb der EU ist eine Tollwutimpfung vorgeschrieben, die muss auch gültig sein, das heißt, die muss schon 3 Wochen zurücklegen. Diese Tollwutimpfung muss in einen EU-Heimtierausweis eingetragen werden, der mitgeführt wird, und das Tier muss mit einem Chip gekennzeichnet werden. Und wenn es andere Länder sind außerhalb der EU, dann können noch weitere Untersuchungen oder Vorgaben dazukommen.
Schon vor der Abreise sollte ein Straßentier im Ausland tiermedizinisch untersucht werden, rät Katrin Herrmann. Die europäische Fachtierärztin für Tierschutz kennt etliche Erkrankungen oder Parasiten, die bei ausländischen Straßenhunden und Katzen eine Rolle spielen können, bei uns aber wenig bekannt sind.
Viele Krankheiten, die sie eben aus dem Ausland mitbringen können, sind auch Zoonosen. Also auch für den Menschen können sie gefährlich sein. Ein Beispiel ist die Leishmaniose, die wird durch Sandmücken übertragen. Ein anderes Beispiel sind Hautwürmer, die können auch beim Menschen Knoten im Gewebe verursachen. Und ganz, ganz wichtig ist die Brucellose. Das ist ein Bakterium, das über Körperflüssigkeiten übertragen wird und eben hoch ansteckend ist.
Nach Ankunft sollten alle Straßentiere erstmal für 2 Wochen in Quarantäne kommen, um Menschen und andere Tiere vor unerkannten ansteckenden Erkrankungen oder Parasiten zu schützen, betont die Medizinerin. Das bedeutet eigener Napf und Schlafplatz, noch kein Vergesellschaften mit den eigenen Tieren und separates Gassigehen. Nach rund 6 Wochen und nach einem halben Jahr sollten weitere Tierarztkontrollen stattfinden, um mitgebrachte Gesundheitsprobleme endgültig auszuschließen. Auch bei der Eingewöhnung ins neue Zuhause stellen Straßentiere eine besondere Herausforderung dar. Manche haben noch gar keine Erfahrungen mit Menschen gemacht oder zwiespältige. Lea Schmitz.
Die bringen ja unterschiedliche Voraussetzungen mit, aber wichtig ist, ihn langsam natürlich an die neue Situation heranzuführen, an neue Menschen, die neue Umgebung, neue Alltagsgeräusche, Gegenstände, die der Hund vielleicht noch nicht kennt, und da wirklich viel Geduld mitzubringen, Routinen aufzubauen, gegebenenfalls auch einen Tierarzt in Anspruch zu nehmen, der auf Verhalten spezialisiert ist, oder einen erfahrenen Hundetrainer.
Was die Bundesregierung, nein, wie sie bei der Tieradoption aus dem Ausland, was sie dabei beachten müssen, das berichtete Daniela Siebert. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, bedanke mich für Ihr Interesse heute an der Umweltsendung. Kommen Sie gut durch den Tag.